Diversity, also Vielfältigkeit, spielt in einer Stadt wie Karlsruhe eine große Rolle. Hier leben Menschen aus mehr als 80 Ländern. Und gerade jenen war einst der Privilegienbrief des Markgrafen Karl Wilhelm von Baden gewidmet. Was man aber nicht vergessen darf, wenn man sich mit Menschen und deren unterschiedlichen Kulturen beschäftigt, einige von ihnen gelten zwar als sogenannte ethnische Minderheiten, zum Beispiel das Volk der Sinti und Roma. Gerade sie aber leben teilweise schon in zweiter oder dritter Generation seit über 200 Jahren in Deutschland. Nützt es aber etwas, sich heute noch den Völkermord an Sinti und Roma und den Juden vorzuwerfen?
Nein, es geht ganz einfach für mich darum, dass wir als Überlebende des Holocaust jetzt der zweiten Generation schon aus dieser Opferrolle heraus wollen. Es geht nicht mehr darum, über Schuldfragen zu diskutieren, sondern es geht darum, heute über Verantwortung sich in der Verantwortung zu engagieren für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist unser Problem aufgrund der Erfahrung aus der Geschichte. Wir sehen, dass es heute wieder Erscheinungen gibt, wo Rechtsextreme auf deutschen Straßen marschieren, wo es wieder menschenverachtende Parolen gibt. Und da ist die Demokratie gefragt, jeder Einzelne von uns dem zu widersprechen und aufzustehen.
Das war Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und Symbolfigur der Bürgerrechtsbewegung seines Volkes, der Sinti und Roma. Schon seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts engagiert sich Rose dafür, dass Sinti und Roma als Volk anerkannt werden. Obwohl er selbst Teile seiner Familie in den KZs des Zweiten Weltkriegs verloren hat, weist er die generelle Schuldfrage als nicht mehr aktuell zurück, beklagt sich stattdessen aber über aktuelle rassistische Tendenzen gegenüber Minderheiten. Wie aber entsteht solch ein Feindbild eigentlich?
Ja, dafür gibt's natürlich mehrere Mechanismen. Es geschieht einerseits durch die Medien, die bestimmte Klischees transportieren. Es wird transportiert durch die Politik, ganz besonders eben hier durch die rechtsextreme Parteien. Es geschieht aber auch durch Populismus, in dem versucht wird, eben bestimmte Wählergruppen am rechten Rand zu befriedigen. Und dafür bringt man dann Diskussionen, die Minderheiten wieder pauschal stigmatisieren. Wir Sinti kennen das aus der deutschen Geschichte, genauso wie die Juden das kennen. In Krisenzeiten waren das die beiden Minderheiten, die die Sündenbockfunktion auferlegt bekommen haben. Und dafür hat man sie dann eben pauschal, und das ist der Rassismus, schuldig gesprochen.
Was aber ist los, wenn Anhänger des radikalen Islams Götzenbilder anderer Religionen und Kulturen zerstören? Dazu Dr. Skole Mostafavi.
Wenn ich es auf einen Punkt reduzieren müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Frage der Identität, aber einer falschen Identität. Das Gefühl, dass der Islam, der reine Islam, vorschreibt, dass Götzenbilder zu zerstören sind. Das ist der Ursprung von dem Ganzen, dass diese, sage ich mal, islamische Kultur längst von den Anfängen her Bilder gekannt hat und sie auch eingesetzt hat. Denken Sie nur an die schiitische Richtung des Islam mit zahlreichen Bildvorstellungen und auch nicht nur in Miniaturen, sondern auch als große Wandgemälde. So erkennt man daran, dass es sich um ein spezifisches Problem einer bestimmten Gruppe, die natürlich eine gewisse Ideologie verfolgt, dranhängt und nicht ein typisch islamisches Problem jetzt ist.
Dr. Skole Mostafavi ist Deutsch-Iranerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Badischen Landesmuseum sowie Mitbegründerin der Mir Mohammedi-Stiftung, die Menschenrechtsstiftung. Was aber kann sie mit ihren Ausstellungen im Badischen Landesmuseum bewirken, damit Besucher sich vielleicht ein wenig mehr Gedanken zur Sache machen?
In den Ausstellungen, die ich präsentiere, ist immer der transkulturelle Hintergrund ganz entscheidend. Das heißt, ich möchte zeigen mit meinen Objekten, die ich einander gegenüberstelle, dialogisch einander gegenüberstelle, dass bestimmte Phänomene von Kultur zu Kultur gewandert sind, gewissermaßen unsere Zivilisation erst ermöglicht haben. Dieser Austausch von Kulturen, von Waren, von Gedanken, Ideen, die durch die Eroberer, durch Soldaten, durch Gesandte, durch Händler, durch Menschen wie Sie und ich in fremde Kulturen hereingekommen sind, ist so entscheidend und so ein Impulsgeber gewesen für die Weiterentwicklung der jeweiligen Kultur, ganz gleich welche, dass ich gerne das immer herausstelle und herausarbeite.
Kultur zum Anfassen, Kultur als Mittel der Integration, Toleranz und Akzeptanz. Britta Fellhagen, gelernte Jugend- und Heimerzieherin, ist seit 1992 Geschäftsführerin des Kulturzentrums Tollhaus. Durch ihre Arbeit hat sie die soziokulturelle Szene, also die Arbeit über kulturelle Traditionen und Grenzen hinweg, geprägt. Seit kurzem arbeitet sie außerdem in einer der Karlsruher Flüchtlingshilfen, wie sie im Interview erzählt. da sei sie rein durch Zufall hineingeraten. Gibt es für Sie eine Grenze dessen, was man kulturell betrachtet akzeptieren kann und muss?
Also es gibt's ja. Wir haben eine sehr demokratische Basis. Wir würden nicht zulassen, dass, oder wir haben große Probleme, wenn sich jemand sexistisch oder frauenfeindlich oder ausländerfeindlich äußert, also in den Programmen. Das sprechen wir dann auch an. Wir ziehen dann, finde ich, zu wenig die Konsequenz und sagen, du darfst hier oder kannst hier nicht mehr spielen, was wir früher viel mehr gemacht haben. Ja, weil dann gibt es Entschuldigungen, dann wird es relativiert, das Programm. Aber eigentlich ist das unsere Basis und es wird besprochen. Also es gab jetzt ein Plakat, in der von einer Gruppe, und haben ja Gastspiele und hängen Plakate von den Gruppen auf. Und da war eine Frau in einer, fand ich, sehr sexistischen Pose dargestellt. Und wir Frauen im Kollegium haben uns dagegen gewehrt, dieses Plakat aufzuhängen. Ja, also es gibt Grenzen aus unseren feministischen Einstellungen oder aus unseren politischen Einstellungen. Da gibt es Grenzen und wenn das den Humanismus umgeht, dann würden wir da sehr aufmerksam drauf reagieren.
Wie sieht es aber bei so viel Kultur mit der Bildung aus? Trägt sie etwas dazu bei, dass Anhänger unterschiedlicher Kulturen sich besser verstehen? Dazu Cornelia Holsten, ehemalige Lehrerin und Initiatorin der ersten öffentlichen Bücherschränke in Karlsruhe. Sie baute seinerseits ein Bildungszentrum für Roma in Skopje in Mazedonien auf.
Jede Form von Bildungsarbeit und wenn sie dann fruchtbar wird, zu motiviert aufzusteigen. Und jeder Aufstieg kann dazu führen, dass man sich von seiner Familie, von seiner Gesellschaftsschicht und Umgebung sozusagen entfernt. Also es ist, liegt immer auch, und bei den Roma ist diese Angst besonders groß, dass wenn jemand in der Familie eben zum Beispiel die Schule zu Ende macht und sogar studieren will, dass das ein Problem darstellt, weil er sich sozusagen über die Familie hebt und dadurch die Familie aus der Balance gerät. Das ist bei den Roma besonders krass. Die Familie ist eben auch der praktisch einzige Zusammenhalt oder die einzige Sicherheit, die Menschen dort haben. Aber in abgeschwächter Form trifft das natürlich für alle zu, die sich durch Bildung profilieren und aufstreben und ehrgeizig sind, höheres als auch in deutschen Familien.
Eine besondere Rolle an diesem Abend kam ihm zu, Professor Dr. Med. Rainer Matthias Holm-Hadulla. Er ist nicht nur international als Kreativitätsforscher bekannt, sondern auch Gastprofessor an verschiedenen Universitäten. Unter anderem in Santiago de Chile. Als solcher schätzt er gerade die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Kollegen aus anderen Kulturen. Als noch wichtiger sieht er es an, allen Menschen den Zugang zu mehr Bildung zu ermöglichen.
Den Zugang, also Bildung jetzt nicht im Sinne eines abgehobenen Wissens, sondern im Sinne auch der Herzensbildung. Das vermittelt sich über Musik, Tanz, auch über Sport. Ja, über Gemeinschaftserlebnisse, also dass man gute Gemeinschaftserlebnisse macht und auch da eine Sensibilität erzeugt, dass die Vielfalt etwas Faszinierendes ist. Und ich denke zum Beispiel der Sport, ja, kann ein wichtiges Bildungserlebnis sein, das auch diesen dumpfen Alltagsrassismus überwinden kann.